Ja, wir wollen heute noch einmal einen Text, ein Gleichnis uns anschauen, das Jesus erzählt hat, eine Gleichnisgeschichte. Und zwar steht sie im Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, die Verse 23 bis 35. Dort lesen wir Folgendes. Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwalter seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder, verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann, er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm: Du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Hättest du nicht auch Erbarmen mit den anderen Verwaltern haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Vergebung, das ist das Stichwort, das hier in diesem Text gleich mehrfach vorkommt. Und wenn man über Vergebung nachdenkt, dann stellt man zunächst einmal fest, dass Vergebung etwas ist, was wir alle ständig brauchen. Also wenn wir uns nicht einander vergeben im Miteinander, dann haben wir große Probleme. Also ich erinnere mich daran, dass unser Sohn mal, als er, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahre alt war, in der Sandkiste dem Nachbarnjungen mit einer Schaufel so auf den Kopf gehauen hatte. Wie sehr das Absicht war, kann ich jetzt im Moment auch nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls hatte der sich ernsthaft verletzt und musste ins Krankenhaus. Das war eine sehr peinliche Situation. Was macht man als Eltern in so einer Situation? Man sagt zu seinem Sohn, naja, wir haben ein Spielzeug gekauft, er ist rübergegangen, hat sich entschuldigt, dann haben sie sich die Hände gegeben und dann haben sie sich wieder versöhnt und vergeben. Das ist ja notwendig im Zusammenleben von Menschen, dass wir das immer wieder machen, dass wir einander vergeben und gnädig sind miteinander. In unseren Familien ist das notwendig, in den Ehen ist das notwendig, in Freundschaften, im Kollegenkreis, man könnte das noch ausführen, bis hin zu den Nationen, die sich auch einander vergeben müssen, wenn sie in Frieden weiter zusammenleben wollen. Meine Beobachtung ist, dass Vergebung häufig gar nicht so thematisiert wird, sondern eher eine Kultur ist, eine Kultur des Vergebens, dass man nicht ständig sagt, ja, du bist jetzt da schuldig geworden, ich vergebe dir jetzt da, sondern dass man das einfach lebt, dass man Dinge nicht anrechnet, sondern dass man den anderen wieder annimmt und es gut sein lässt. Und doch kennt jeder von uns Situationen, in denen das eben nicht so einfach möglich ist. Situationen, in denen wir so tief getroffen sind, dass wir den Eindruck haben, ich kann nicht vergeben. Kennt ihr solche Situationen aus eurem Leben? Bin ja häufig im Gespräch, auch mit Menschen, darf sie seelsorgerlich begleiten. Ich erinnere mich an Frauen, die von ihren Männern betrogen worden sind. Familienvater geht fremd, Ehe bricht auseinander, er hat eine Jüngere. Ich habe erlebt, wie Frauen so tief verletzt waren, dass sie auch nach Jahren das nicht überwunden hatten. Sie waren so tief getroffen, dass auch wenn man sie beraten hat, wenn man die Dinge reflektiert hat, sie immer noch diesen tiefen Schmerz in ihrer Seele fühlten. Und ich glaube, man kann das sehr gut nachvollziehen, oder? Momente, in denen wir den Eindruck haben, da hat mich jemand, da hat nicht nur irgendjemand irgendetwas falsch gemacht, sondern da bin ich in meiner Persönlichkeit so angegriffen worden, so tief verletzt worden, so beschämt worden, dass ich nicht darüber hinaus kann. Oder ich erinnere mich an manche Männer, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die haben sich für eine Firma eingesetzt. Sie haben wirklich ihre Lebenskraft investiert. Und irgendwann, da gab es mal dann einen neuen Chef oder eine Umstrukturierung in der Geschäftsleitung. Und dann kamen diese unangenehmen Gespräche und dann wurde demjenigen gekündigt. Und dann hat er seinen Job verloren. Manchmal haben sie dann schnell wieder eine neue, gute Aufgabe gefunden. Aber dieses Moment, dass da jemand meinen Dienst nicht wertschätzt, meinen Einsatz nicht honoriert, der trifft Menschen manchmal sehr hart. Und übrigens, es geht nicht nur in weltlichen Berufen so, ich habe auch manche Pastoren schon getroffen, die auch nach Jahren, manchmal Jahrzehnten, wenn man dann darüber redet, es nicht überwunden haben, wenn sie eine Gemeinde mal verlassen mussten, manchmal im Ärger oder Streit, weil man den Eindruck hat, ja, da ist es nicht nur so, dass ich irgendwie eine neue Aufgabe bekommen habe, sondern ich wurde tief verletzt in meiner Persönlichkeit. Wir merken, mit dem Vergeben ist das gar nicht so einfach. Und dann hilft es auch nichts, wenn der Pastor im Gottesdienst sagt, ihr müsst aber einander vergeben. So schnell geht das dann gar nicht. Der christliche Therapeut Ulrich Gisikus hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Vergeben kann man nicht müssen«. Und er hat dieses Buch geschrieben deshalb, weil er viele Menschen in der Beratung hatte, die auch aus christlichem Kontext kamen und zu denen immer wieder gesagt wurde, du musst aber vergeben, das steht doch in der Bibel, du musst vergeben. Und die Leute konnten nicht vergeben. Wie geht man denn damit um? Das ist ja gar nicht so einfach, sondern manchmal ein Lebensthema, nicht vergeben können. Wie können wir Vergebung lernen? Jesus erzählt dazu eine Geschichte. Und diese Geschichte hat es wirklich in sich. Er erzählt von einem König, der einen Diener hatte. Nun muss man wissen, dieses Wort Doulos, Diener hier, das ist missverständlich. Das ist nicht jemand, der ihm die Tasche hinterher trägt, sondern ein Diener ist in diesem Fall ein Minister. Das deutsche Wort Minister heißt ja auch nichts anderes als Diener, also Staatsdiener, ja. Man muss ihn sich so vorstellen als den Verwalter vielleicht der königlichen Finanzen. So ein Diener war das. Und dieser Diener hat tatsächlich 10.000 Talente unterschlagen. Also Talente ist eine Maßeinheit. Das sind umgerechnet mindestens 100 Millionen Euro. Man sagt, das ist ja unrealistisch, das kann man ja gar nicht, 100 Millionen Euro Schulden machen. Nun, ich erinnere mich daran, dass manchmal so Investmentbanker, ja, wenn die dann zocken an der Börse, die können tatsächlich auch mal so einen Schaden von einer Milliarde erreichen. Also so die ganz extremen Fälle. Also je mehr Hebel ich habe natürlich in meiner Verantwortung, umso mehr Schaden kann ich auch anrichten. Und der hatte einen richtig heftigen Schaden offensichtlich angerichtet. 100 Millionen Euro. Und jetzt kommt das raus und der König stellt ihn zur Rede und sagt also, so geht das nicht und du kannst zwar den Schaden jetzt hier nicht wieder gut machen, aber ich werde dich jetzt verkaufen als Sklave. Das war eben in antiken Gesellschaften so. Deine Familie, dein Haus, alles wird verkauft. Und dieser Mann fleht dann den König an und sagt, hab doch Geduld mit mir, ich werde dir das alles zurückzahlen. Natürlich unrealistisch, er wird das nie wieder zurückzahlen können. Und dann geschieht dieses eigentlich Unvorstellbare. Hier steht, dass der König Mitleid bekam mit diesem Mann. Mitleid, und er sagt, okay, ich vergib dir die Sachen, du bist frei. Was muss das für ein Moment gewesen sein, oder? 100 Millionen Euro Schulden und jemand sagt, okay, ist in Ordnung, kannst gehen, vergebe ich dir. Und dann ist das so schön geschildert, Jesus erzählt diese Geschichte wunderbar, der Mann geht aus dem Palast raus und dann trifft er da einen Kollegen und dem hat er mal 50 Euro geliehen. Und auf einmal fällt ihm ein, Mensch, der schuldet mir ja noch 50 Euro. Das habe ich ja noch nicht wiederbekommen. Und da geht er zu dem hin und sagt, gib mir die 50 Euro wieder. Und der sagt, ja, Entschuldigung, habe ich irgendwie, ich werde dir das natürlich zurückzahlen, keine Sorge. Und er sagt, nein, das zahlst du mir jetzt zurück. Und weil er keine 50 Euro dabei hat, dann lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Ein hartherziger Mann. Er steht, er würgte ihn. Also der war richtig in Fahrt sozusagen, ja. Und das spricht sich rum, wird zu dem König gebracht, diese Information. Und der ist natürlich wütend und sagt so, also der hat, irgendwas hat er nicht verstanden, der gute Minister. Er lässt ihn wieder kommen. Er sagt, du hast hier so mies behandelt, jetzt deinen Mitknecht hier. Jetzt ist Schluss mit Geduld. Ich werde dich jetzt wieder ins Gefängnis werfen lassen, bis du das alles wieder zurückgezahlt hast. Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen? Und inwiefern kann uns dieses Gleichnis helfen, einander zu vergeben oder vergebungsbereiter zu sein? Oder nochmal anders gefragt, warum fällt es uns eigentlich so schwer, einander von Herzen zu vergeben? Von Herzen steht hier. Also nicht nur mit dem Kopf, nicht nur rational, sondern wirklich mit dem ganzen Herz, mit der ganzen Existenz, einen anderen zu vergeben. Ich meine, zwei Gründe gefunden zu haben. Das erste, wir haben kein richtiges Verständnis für unsere Schuld. Wir wissen nicht, wir haben kein Verständnis dafür, können uns das nicht ausmalen, wie groß eigentlich unsere eigene Schuld gegenüber Gott ist. Viele Jahrhunderte lang hat man die Schuld eines Menschen vor Gott vor allen Dingen moralisch verstanden. Also es gibt dort göttliche Gesetze und Gebote und der Mensch verstößt gegen diese Gebote und wird insofern schuldig vor Gott. Also in der Bibel steht, du sollst nicht stehlen und der Mensch stiehlt, also ist er schuldig vor Gott. Du sollst nicht Ehe brechen und er bricht die Ehe, also ist er schuldig vor Gott. Und das ist ja wahr. So ist es tatsächlich. Wir brechen die Gebote Gottes und wir werden schuldig an ihn. Es gibt nur ein zweifaches Problem. Das eine, dass es tatsächlich göttliche Gesetze gibt, also immer gültige, von Gott her gegebene Gesetze, das ist für Menschen in unserem Kulturkreis, in westlichen Welt, kaum noch nachzuvollziehen. Die allermeisten gehen davon aus, dass es nicht so etwas wie immergültige göttliche Gesetze gibt, sondern dass die Moral in unserem Land etwas durchaus Veränderbares ist, je nach Kulturkreis. Also es sind nur menschliche Übereinkünfte sozusagen. Das ist das, worauf man sich hier so geeinigt hat. Aber wenn die Kultur sich wandelt, dann kann sich auch die Moral wandeln. Und deswegen gibt es nicht mehr diese absolute Schuld vor Gott, sondern nur so etwas wie eine relative Schuld vielleicht vor Gott. Und deswegen ist die Frage, ob wir wirklich schuldig sind oder nicht, oder ob das nur Schuldgefühle vielleicht sind, offen für viele Leute. Und wenn man zu ihnen sagt, du bist schuldig vor Gott, dann sagen sie, naja, ich weiß nicht ganz genau, wer hat denn hier eigentlich die Regeln festgelegt? Das Zweite, wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass die Schuld des Menschen tatsächlich darin besteht, dass er gegen göttliche Gebote handelt, sie verletzt, das ist korrekt. Aber wenn wir noch ein bisschen näher hinschauen, dann stellen wir fest, dass das im Grunde genommen, also dass wir die Gebote missachten, eigentlich nur ein Symptom ist für ein ganz anderes Problem und viel tiefer greifendes Problem. Das größte Problem des Menschen ist eigentlich nicht, dass er gegen Gebote verstößt, sondern das tiefste Problem des Menschen ist eigentlich ein Beziehungsproblem. Und das wird deutlich, wenn wir uns zum Beispiel das erste Gebot anschauen. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wir merken schon, dieses Gebot, was ist das eigentlich für ein Gebot? Es ist das Gebot, dass wir nur einen Gott haben sollen. Und begründet wird es damit, dass dieser Gott für uns da ist. Also in diesem Fall das Volk Israel, das er aus Ägypten herausgeführt hat. Also anders übersetzt könnte man sagen, Ich liebe dich so sehr, dass ich dich aus Ägypten geführt habe und ich wünsche mir, dass du mich auch so liebst. Und wir merken, das ist eigentlich eine Beziehung, die hier beschrieben wird. Nicht nur ein Moralkodex, der zu behandeln ist, sondern etwas Persönliches zwischen Gott und seinem Volk oder zwischen Gott und dem Menschen. Und deswegen sagt Jesus auch, als er gefragt wird, was ist eigentlich das höchste Gebot oder was ist eigentlich das Problem des Menschen? Da sagt er nicht, naja, weil sie die Ehe brechen, das ist eigentlich ihr Problem. Sondern er sagt, das ist natürlich auch ein Problem, keine Frage. Aber er sagt, er antwortet auf diese Frage, was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doppelgebot der Liebe. Und wir merken, wenn hier von Liebe gesprochen wird, dann bezeichnet das immer eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Also, es geht bei der Schuld im Kern darum, dass es eine gestörte Beziehung gibt. Eine zerbrochene Beziehung. Und nicht nur um einen moralischen Fehltritt sozusagen. Das sind nur Symptome, die daraus resultieren. Die haben natürlich mit dem einen etwas zu tun, mit der zerbrochenen Beziehung. Aber wir kriegen sie eben nicht gelöst dadurch, dass wir einfach versuchen, alle Gebote zu halten. Sondern das Problem steckt tiefer. Und hier liegt jetzt der Grund, warum viele Menschen und ich finde auch manche Christen so ein geringes Schuldbewusstsein haben. Weil sie stellen fest, naja, wenn ich jetzt die Gebote anschaue, dann muss ich sagen, so schlecht scheide ich da eigentlich gar nicht ab. Also ich kriege das doch bis zu einem gewissen Grad ganz gut hin mit den Geboten, oder? Jedenfalls oberflächlich. Jesus sagt da dann, ihr müsst die Gebote nochmal radikalisieren, also auf den Grund gehen und sie ganz verstehen. Nicht nur die Tat, die einzelne, sondern schon die Gedanken und Gefühle, die spielen da schon rein. Aber viele haben den Eindruck, naja, so, ich kriege das eigentlich so ganz gut hin, ganz christlich zu leben. Ich erinnere mich an eine Gesprächsrunde in einer Gemeinde vor vielen Jahren. Wir sprachen über das Schuldigwerden vor Gott. Und ein älterer Mann, der schon viele Jahre Christ ist, Jahrzehnte Christ war, überlegte dann, wo ist Schuld in meinem Leben vor Gott? Und da fiel ihm folgendes Beispiel ein. Er sagte, ich habe mal vor 30 Jahren, als ich noch beschäftigt war in einer Firma, einen Bleistift mitgehen lassen nach Hause. Und ich habe lange darüber nachgedacht, habe gedacht, Mensch, dieser Mann ist tatsächlich der Meinung, ich will nicht schlecht über ihn reden, das ist nur allgemein menschlich, das würden viele von uns so sagen, ist tatsächlich der Meinung, dass seine Schuld vor Gott darin besteht, dass er einen Bleistift für 50 Cent mitgenommen hat. Versteht ihr? Und wenn das Problem des Menschen ist, dann muss Gott uns wirklich nicht viel vergeben. Ja? Wahrscheinlich hat er den noch schon vorher benutzt, diesen Bleistift. Also so lösen wir oder so können wir diese Frage nach der Schuld nicht beantworten. Naja, ich habe da mal ein bisschen was falsch gemacht und da mal war ich vielleicht nicht ganz aufrichtig und da habe ich mal was für 50 Cent mitgehen lassen. Naja, das muss mir jetzt Gott vergeben. Das ist nicht das Problem, das tiefste Problem des Menschen. Das war vielleicht nicht richtig. Aber ist nicht das tiefste Problem des Menschen, sondern das tiefste Problem des Menschen ist, dass wir Gott nicht lieben, dass wir ihn nicht ehren, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir uns nicht ihm ganz hingeben, dass wir nicht mit ihm leben, dass wir ihn nicht lieben. Das ist unser Problem. Und das ist wirklich ein großes Problem. Es ist so ein großes Problem, dass Jesus sagt, das sind 100 Millionen Euro. Die kriegt man nicht mehr alleine zurückbezahlt. Das kriegt man nicht mehr hin. Und deswegen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir beten, Herr, vergib uns unsere Schuld, dann fallen uns sicherlich auch Dinge ein, die wir einfach falsch getan haben. Das ist richtig. Aber die größte Schuld, die da zu vergeben ist doch, dass wir Gott nicht jeden Tag so lieben, wie er geliebt werden müsste. Und man könnte spiegelt sich ja dann auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Jesus sagt ja, dass diese beiden Gebote gehören zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Dass wir eben halt auch unsere Mitmenschen nicht so lieben, wie wir es eigentlich tun sollten, oder? Das ist doch das Problem. Dass wir es nicht schaffen, sie so zu lieben, wie wir es eigentlich tun sollten. Das Zweite, wir haben kein richtiges Verständnis von Gnade. Und das hängt natürlich damit zusammen. Wenn ich die Schuld des Menschen rein moralisch verstehe, dann bekomme ich die Sache ja durch eigene Anstrengung mehr oder weniger doch hin. Vielleicht nicht hundertprozentig, nobody's perfect, das wissen wir alle, nobody's perfect. Aber doch vielleicht zu 90% oder zu 95%. Und dann gibt es da so noch eine kleine Lücke. Und für diese kleine Lücke ist dann Gott zuständig, dass er gnädig ist. Aber diese Vorstellung geht an der Realität vorbei. Die Bibel beschreibt die Liebe und die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit, die Güte, die Vergebung, so groß, dass wir sie niemals erfassen können. Nicht nur für diese kleinen 5% des Delta, sondern seine Liebe ist umfassend, so weit, so groß, dass wir sie niemals verstehen können, niemals ganz begreifen können, weil sie einfach zu groß ist. Sie ist so groß, dass Gott bereit war, seinen Sohn sterben zu lassen für uns. So groß ist die Gnade Gottes. So dürfen wir diese Gnade, diese große Gnade Gottes immer wieder annehmen. Aber verstehen, wie groß sie ist, werden wir, glaube ich, nie. Wenn wir das begriffen haben, wie groß die Gnade Gottes ist, dann werden wir auch bereit, einander zu vergeben. Und ich glaube, das versucht Jesus hier in dem Gleichnis auszudrücken. Er sagt, ihr seid wie dieser Finanzverwalter, der 100 Millionen Euro Schulden hatte. Und die sind euch vergeben worden. Versteht ihr das, sagt er. Greift ihr das, wie groß die Gnade Gottes ist. Und wenn wir das verstanden haben und wenn wir es angenommen haben, dann sind wir aufgefordert, so großzügig auch miteinander umzugehen, so bereit zu sein, von Herzen einander zu vergeben. Ich möchte euch kurz die Geschichte von Miriam Gieske erzählen. Die haben wir jetzt hier gleich mal zu sehen. Miriam Gieske ist eine junge Frau, die in Gießen zusammen mit unserer Tochter und übrigens auch mit Svenja Luck, die ja bald zu uns kommt, zusammen studiert. Die drei studieren im dritten Jahrgang in Gießen. Miriam ist die Tochter von Tillmann Gieske, das ist ihr Vater daneben. Tillmann war FEG-Pastor in Lindau und er war viele Jahre Missionar in der Türkei. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, 2007, das ist jetzt schon einige Jahre wieder her, ist er zusammen mit zwei türkischen Christen in Malatya in der Osttürkei von türkischen Nationalisten umgebracht worden, auf grauenvolle Art und Weise. Eine schreckliche Tat, eine wirklich schreckliche Tat, die die ganze Welt fast erschüttert hat. Viele haben darüber berichtet. Jeder könnte verstehen, wenn diese junge Frau, wenn die Miriam voller Hass wäre gegenüber den Mördern ihres Vaters. Das wäre nur umso verständlich. Sie musste jetzt als Waise aufwachsen. Sie hatte keinen Vater, der für sie da war. In einem Interview berichtet sie von der Zeit in der Türkei, als ihr Vater umgebracht wurde, ermordet wurde. Sie berichtet sehr eindrücklich von der Unterstützung und Anteilnahme, die sie als Familie bekommen haben, von vielen Christen. Interessanterweise beschreibt sie auch von vielen muslimischen Nachbarn, die das genauso abgelehnt haben, was dort passiert ist. Und sie erzählt sehr eindrucksvoll davon, dass ihr Vater ihr, also dass sie einen Traum hatte, in dem ihr Vater fast real da war, so beschreibt sie das. Und wie sie irgendwie in besonderer Weise, ich sage das mal mit meinen Worten, irgendwie Abschied nehmen konnte von ihrem Vater. Also Gott hat ihr auch da noch einmal eine besondere Gnade geschenkt und auch ihre Emotionen aufgefangen und alles, was damit zusammenhängt. Und dann sagt sie Folgendes in diesem Interview, und das möchte ich euch kurz vorlesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Mörder meines Vaters jemals gehasst habe. Ich war nur sehr traurig, dass mein Vater nicht mehr da war. Eine lange Zeit habe ich mich allerdings schon gefragt, nicht wieso er gestorben ist, sondern wieso jetzt. Warum es nicht ein paar Jahre später sein konnte, weil ich sehr gerne mehr Zeit mit ihm verbracht hätte, um ihn noch besser kennenzulernen. Mit dieser Frage habe ich am stärksten gerungen. Es hat zwar noch einige Zeit gedauert, bis ich selbst auch vergeben konnte, wie es meine Mutter gleich nach der Tat getan hat. Aber ich möchte den Tätern auch vergeben, denn wer sind wir, dass wir anderen nicht vergeben sollten? Unheimlich stark, oder? Diese junge Frau, die mit der Schwerste erlebt hat, dass ihr Vater umgebracht wurde, spricht Vergebung zu. Sagt, sie hält daran nicht fest. Sie hätte allen Grund festzuhalten an dem Zorn und an dem Ärger und dem Hass. Aber sie lässt los. Sie vergibt. Unheimlich stark. Für mich sind diese Beispiele, es gibt ja noch mehr von solchen heftigen Beispielen, immer auch eine Ermutigung für mein eigenes Leben. Denn ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, anderen Leuten zu vergeben. Manchmal sind das nur Lappalien. Jemand hat mir ja irgendwie ein falsches Wort gesagt oder hat irgendwas getan, was mich irgendwie verletzt hat. Und dann denke ich an solche Menschen wie diese Miriam, die ganz Schweres erlebt haben und die doch vergeben können. Und dann weiß ich, dass es eine Kraft gibt, dass es eine Gnade Gottes gibt, die so groß ist, dass sie in der Lage ist, mein Herz zu verändern, sodass ich anderen Menschen vergeben kann. Wenn diese junge Frau vergeben kann, ich glaube, dann können auch wir vergeben. Ich möchte zum Schluss noch in aller Kürze drei kurze Impulse mitgeben, wenn du dir jetzt diese Frage stellst, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Vielleicht hast du die ganze Zeit an irgendeine Person, irgendeine Situation gedacht und hast gesagt, und da fällt es mir genau schwer zu vergeben. Genau da. Wenn das so ist, dann möchte ich dir drei kleine Impulse noch mitgeben. Der erste: Vergebung bedeutet nicht, die Schuld eines anderen Menschen kleinzureden oder zu rechtfertigen. Das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Manchmal sagt man ja, naja, so schlimm war das ja nicht, ich vergib dir. Aber es gibt ja auch Situationen, wo es auch wirklich schlimm war, oder? Sowas gibt es doch auch. Und einen anderen zu vergeben, bedeutet nicht, die Schuld kleinzureden und zu sagen, naja, der meint es doch am Ende gut, sondern da ist wirklich Schuld passiert. Aber ich kann diese Schuld, die da ist, bewusst abgeben. Manchmal ist es tatsächlich eine Hilfe, so einen Schuldstein, also das ist ja dieses Bild, was auch in der Bibel vorkommt, dieser Schuldschein. Also wenn jemand anders schuldig an mir geworden ist, dann haben wir so innerlich einen Schuldstein aufgeschrieben und den bewahren wir immer auf. Manchmal ist der hinten irgendwo in der letzten Ecke unseres Bewusstseins. Und wenn dann schlimme Dinge kommen, dann holen wir diesen Schuldschein wieder vor und sagen, aber du hast doch damals, bums. Und dann legen wir das dahin und dann meinen wir irgendwie, ja, noch ein Anrecht zu haben, einen anderen Leuten, jemanden zu belasten vielleicht. Und es ist so wichtig, dass wir diese Schuldscheine, die da in unserem Bewusstsein hinten drin sind, dass wir diese Schuldscheine, dass wir die aufgeben, dass wir die, ja, wie soll ich sagen, verbrennen. Und manchmal hilft es tatsächlich, wenn es dir schwerfällt, einem anderen Menschen zu vergeben, so einen Schuldschein aufzuschreiben. Du kannst es einfach machen. Nimm einen Zettel und schreib drauf, dieser Mensch hat mich verletzt. Dieser Mensch hat mir wehgetan. Und schreib es auf. Und dann nimm diesen Schuldschein und bring ihn vor Gott und sag, Herr, ich möchte vergeben. Hilf mir, dass ich vergeben kann. Und zerreiße einfach diesen Schuldschein und schmeiß ihn in den Müll. Es ist vielleicht nur eine kleine äußere Handlung, die dir helfen kann, das auch innerlich nachzuvollziehen, was es bedeutet, einander zu vergeben. Das zweite: Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das ist ja häufig so, wenn jemand uns Schmerzen zufügt, wenn jemand uns verletzt, dann hört dieser Schmerz nicht automatisch dadurch auf, dass wir uns entschließen, einem anderen Menschen zu vergeben. Manche sagen, ja, ich wollte eigentlich vergeben, aber ich spüre immer noch den Schmerz. Also kann ich nicht vergeben. Nun, der Schmerz hört nicht sofort auf, wenn wir einem anderen Menschen vergeben, aber unser Leben bekommt eine richtige Richtung wieder und unsere Gefühle bekommen eine richtige Richtung, in die sie sich entwickeln können. Und deswegen ist es wichtig, nicht sozusagen in sich hinein zu fühlen und zu sagen, fühle ich noch Schmerz, dann habe ich nicht vergeben, sondern eine Entscheidung zu treffen und die Gefühle können dieser Entscheidung dann folgen. Ja? Von daher ist es wichtig, einfach es auszusprechen, im Gebet, manchmal auch gegenüber einem anderen Menschen, die Vergebung auszusprechen, sodass sie Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und das Dritte, man könnte noch viel dazu sagen, lebe selbst aus der Vergebung. Also hier merkt man ja an diesem Beispiel, das Jesus erzählt, dass dieser Mann, der nicht vergeben konnte, irgendwie selber die Vergebung nicht selber realisiert hat. Und ich meine festzustellen, dass das auch ein Problem ist bei uns. Wir sind manchmal so wenig gnädig, weil wir so wenig aus der Gnade leben. Und deswegen ist das wichtig, was Jesus ja selber sagt, eigentlich jeden Tag auch Schuld zu bekennen und Vergebung anzunehmen. Wenn wir selber aus der Vergebung leben, dann können wir auch einander von Herzen vergeben. Und deswegen ist meine Aufforderung an dich heute Morgen, lebe aus der Gnade, lebe aus der Vergebung. Und wenn du eine Schuld vor Gott bekennst und er sie dir vergibt, dann nimm es auch als Realität. Dann darfst du dich freuen, dann darfst du wieder unbelastet fröhlich nach vorne gehen. Dann musst du nicht den Eindruck haben, ich muss aber noch die nächsten 10 Monate zerknirscht sein über diese Sache, sondern dann darfst du sagen, mir ist vergeben und deswegen schaue ich nach vorne und ich lebe nach vorne. Und wenn du so lebst, dann wirst du auch dem anderen die Vergebung leichter zusprechen können. Und es hat natürlich auch eine zwischenmenschliche Seite noch, dass wir einander vergeben sollen. Also wenn du jemanden um Vergebung bittest und er spricht die Vergebung zu, dann nimm diese Vergebung auch an. Dann lass sie auch Realität sein. Und wenn du das tust, kannst du umso besser und schneller auch dem anderen in einer anderen Situation zu vergeben. Je mehr ich bejahe, dass ich Gnade auch von anderen Mitmenschen brauche, umso mehr werde ich auch gnädig sein, wenn andere an mir schuldig werden. Und so können wir in dieser Gnade leben. Die Gnade Gottes ist wie eine Sonne, wie Sonnenstrahlen, die unser hartes Herz weich machen. Und lasst uns immer wieder in die Sonne gehen. In diesen Frühlingsmomenten können wir das ja gut nachvollziehen, wie schön die Sonne ist, oder? Wie Neues aufblüht, wenn die Sonne da ist. Und die Gnade Gottes ist wie Sonne in unserem Leben. Und lasst uns bewusst in dieses Licht treten, in die Sonne hineintreten, damit eben die Verkrustungen aufbrechen und neues Leben entstehen kann in unserem Leben. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Morgen von ganzem Herzen für deine übergroße Gnade in unserem Leben. Du vergibst uns unsere Schuld. Das sagen wir so häufig dahin, aber doch ist es das Größte und Tiefste, was wir erleben konnten, dass unser Misstrauen, unsere Feindschaft, unsere Lieblosigkeit dir gegenüber nicht beantwortet wurde mit Rache und Zorn, sondern dadurch, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, damit wir leben dürfen. Und nun wissen wir, dass du auf unserer Seite stehst und dass uns vergeben ist. Und wir brauchen deine Vergebung jeden Tag neu in den großen und den kleinen Dingen. Und wir danken dir dafür, dass diese Gnade jeden Morgen neu da ist für uns. Wir möchten daraus leben, Herr. Danke dafür. Vater, ich bitte dich für all die unter uns, denen es schwerfällt zu vergeben, die vielleicht so eine Person vor Augen haben in diesen Momenten, wo sie den Eindruck haben, da schaffe ich das nicht. Ich bitte dich darum, dass du uns mit deiner Gnade neu begegnest, dass deine Kraft neu in uns wirksam wird. Und dass deine Liebe uns so verändert und unser hartes Herz weich macht, dass wir vergeben können. Amen.